Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Matthias Hanselmann, schönen guten Morgen. Auch heute möchten wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Menschen vorstellen, der eine interessante, eine spannende und berührende Lebensgeschichte hat, auch wenn Sie seinen Namen vielleicht zum ersten Mal hören. Herzlich willkommen beim Deutschlandfunk Kultur, Karl-Heinz Bomberg. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Schön, dass Sie da sind. Wenn Sie gefragt werden, was Sie von Beruf sind, was sagen Sie zuerst? Liedermacher oder Psychoanalytiker oder keins von beiden?
Ja, ich sage schon Arzt, Psychoanalytiker und Liedermacher. Mhm. Das betrifft die Quantität. Am meisten bin ich ärztlich beschäftigt, psychoanalytisch beschäftigt und als Liedermacher. Zeitmäßig ist das die dritte Position, aber qualitativ ganz wichtig, lebenswichtig.
Aber immer mal wieder und immer noch vor allen Dingen.
Ja.
Wann haben Sie denn zum letzten Mal ein Lied geschrieben oder eine Textzeile aufgeschrieben?
Ah, das ist jetzt gerade geschehen. Ich bin ständig damit beschäftigt, Kurztexte zu verfassen und vielleicht auch ein neues Lied zu entwerfen. Insofern ist das ein immerwährender
Prozess.
Geben Sie
mir eine kurze Idee, worum geht es in dem neuen Text?
In dem neuen Text geht es auch um politische Themen wieder.
Mhm. Sie sind und waren ja auch politischer Liedermacher. Bei uns ist Karl-Heinz Bomberg, ein Psychoanalytiker, der wegen seiner politischen Lieder selbst in Haft saß und sich auf die Spätfolgen politischer Traumatisierung in der DDR spezialisiert hat. Bei uns ist Karl-Heinz Bomberg, 1955 in Thüringen, damals DDR, geboren. Herr Bomberg, ich habe es eingangs schon erwähnt, Sie saßen selbst einmal im Knast zu DDR-Zeiten. Heute behandeln Sie Menschen, die unter einer Traumatisierung durch das DDR-Regime leiden. Damit wir verstehen können, warum Sie heute unter anderem Traumatherapeut sind, möchte ich gerne wissen, was Sie selbst erlebt haben. Warum sind Sie damals im Februar 1984 in den Knast gekommen?
Die Ursache waren die politischen Inhalte meiner Lieder. Ich habe Mängel aufgezeigt, Missstände aufgezeigt, habe aber auch über positive Seiten gesungen. Die waren weniger relevant dann, sondern es ging um die kritischen Momente. Und ich habe vor allen Dingen sehr darunter gelitten, dass keine Kommunikations- und Reisefreiheit bestand. Das ist ein Zustand gewesen, der für mich sehr einengend war und einen Angriff auf meine persönliche Freiheit bedeutete. Ich habe das dann später auch ja sehr gelebt bis heute, dass ich viel unterwegs bin und mir gerne vor Ort einen Eindruck verschaffe.
Das und alles hört sich ja jetzt nicht unbedingt gleich danach an, dass man in den Knast geschickt wird.
Ja.
Was hat denn das Regime an Ihren Liedern kritisiert? Was hat nicht gepasst?
Ja, das ist heute schwerer nachvollziehbar. In einer Diktatur sind solche Widersprüche mithin schnell existenziell bedrohlich, weil man dem System widerspricht. Dem System Widerspruch leisten heißt in Konfrontation gehen. Das System fühlt sich schnell angegriffen, wie das in Diktaturen so ist. Und wer anders denkt, ist Feind. Und ich wurde dann in eine feindliche Ecke gestellt. Negativ feindlich waren so die Zuschreibungen aufgrund meiner politischen Aussagen, die da eben auch heißen, Kommunikationsfreiheit, Reisefreiheit, Pressefreiheit, freie Wahlen und so weiter. Und eben auch Machtmissbrauch kritisiert habe. Ein Lied war besonders kritikwürdig unter SED-Augen. Das war das Lied »Dann schwelgen bei großem Gelage die Fürsten unserer Tage, der Staatsbesuch«.
Oh, das wollten die natürlich überhaupt nicht hören, das ist völlig klar. Wie das alles kam und wie die genauen Umstände waren, darüber möchte ich gerne später noch mit Ihnen reden, also die Zeit im Knast und so weiter. Heute sind Sie unter anderem, wie gesagt, Psychoanalytiker, Sie sind Facharzt für Psychosomatik und behandeln seit langem Menschen, die mit ihrer Zeit in der DDR Traumatisches verbinden. Hilft Ihnen eigentlich Ihre eigene Zeit im Gefängnis dabei, Ihre Patienten besser zu verstehen?
Das ist eine gute Frage. Die kann ich mit Ja und Nein beantworten. Mhm. Nein an der Stelle, wenn ich von meinem eigenen Trauma nicht ausreichend getrennt bin. Wenn mich die eigenen Erlebnisse überfluten und bestimmen und kein freier Rücken vorhanden ist. Mhm. Und ja, wenn es darum geht, diese Welt zu verstehen, mich in diese Welt einzufühlen, dann habe ich Vorteile. Also geht es darum, dass ich mich von meinen eigenen Ereignissen, von meinen eigenen Verletzungen, dass ich die ausreichend durchgearbeitet habe, ausreichend Abstand gewonnen habe, um dann den Betroffenen helfen zu können und dazu noch dann die fachliche Kompetenz zu haben, um entsprechende Veränderungen dann einzuleiten.
Sie sprechen von eigenen Verletzungen, das bedeutet aber nicht gleich, dass Sie selbst auch traumatisiert wurden damals.
Also ich selbst sehe mich als nicht traumatisiert. Der Mensch ist ein Traumaüberwinder und ich gehöre zu den 2/3, die solche Ereignisse aufgrund von Schwere und Dauer auch nicht traumatisiert überleben konnten, überleben durften.
Mhm. Mit welchen Problemen, mit welchen Traumata und Spätfolgen aus der DDR-Zeit kommen denn Menschen zu Ihnen? Vielleicht geben Sie uns ein Beispiel, wo es sofort klar ist und eins, wo man es erst gar nicht merkt am Anfang.
Ja, es gibt Menschen, die kommen mit Depressionen, mit psychosomatischen Beschwerden, mit Ängsten in einer aktuellen Lebenskrise zu mir. Und erst im Verlaufe der Gespräche und erst im Verlaufe von Vertrauensaufbau zeigt sich, dass da noch andere Erlebnisse im Lebenslauf eine Rolle spielen. Und das ist dann manchmal eben auch politische Haft. Da fällt dann vielleicht so nach einem halben Jahr der Satz, oh, ich muss Ihnen sagen, ich war auch noch 2 Jahre da in Bautzen oder in Cottbus, in Naumburg. Das habe ich bisher nicht erwähnt. Das habe ich in meinem Leben auch noch durchgemacht.
Da wird es Ihnen dann klar, da ist ein Trauma vorhanden.
Ja.
In welchen Fällen brauchen Sie besonders lange ranzukommen oder wird es vielleicht am Anfang gar nicht klar, dass es wirklich aus der DDR-Zeit stammt?
Ja, oftmals liegen Mischquellen vor, dass mehrere Dinge eine Rolle spielen. Also beschädigte Elternhäuser, dann aber eben auch die politische Traumatisierung, die manchmal für sich steht, dass eben Verfolgung und DDR-Haft schon Wirkung setzen und Folgeprobleme bereiten bis heute. Mit Depressivität, mit Ängsten, mit psychosomatischen Beschwerden, mit denen die Menschen alleine nicht mehr fertig werden.
Wie gehen eigentlich Traumatisierte mit ihren eigenen Erfahrungen um, in der Regel?
Zuerst wird versucht, sich selbst zu heilen. Das heißt, tu dir was Gutes, das geht vielleicht wieder weg, triff dich mit Freunden, mache Urlaub, gönne dir Freizeit. Und wenn diese Selbstheilung nicht mehr greift, so ist es auch bei anderen psychischen Erkrankungen mit beschädigter Seele, dann geht man zum Psychotherapeuten.
Oder eben auch nicht. Manche, denke ich, leben ihr ganzes Leben lang damit, oder? Weil sie sich nicht trauen, sich zu outen oder irgendwie Hilfe zu suchen, oder?
Das stimmt, insbesondere bei politischer Traumatisierung überwiegt noch immer die Zahl der sogenannten stummen Opfer. Die Gründe dafür sind Schamgefühle und Misstrauen.
In der Fachsprache ist es stumme Opfer genannt.
Ja.
Kommen zu Ihnen eigentlich nur Opfer bei der Gelegenheit oder kommen auch Täter? Also ist zum Beispiel schon mal ein Stasi-Mann bei Ihnen gewesen oder eine Frau?
Also das kommt seltener vor, weil von unbewusst zu unbewusst Dinge geschehen, die ja, schon Einstufungen sind, wer könnte zu mir passen, wer könnte nicht zu mir passen. Aber es kommen durchaus auch, der Begriff Täter ist ja groß, es kommen zu mir durchaus auch Menschen, die von der DDR profitiert haben, die Karriere gemacht haben in der DDR und durch die friedliche Revolution einen erheblichen Karriereknick erleiden mussten. Die kommen zu mir auch in Behandlung und ich bin auch offen dafür, weil man muss das unterscheiden. Das ist eine ganz persönliche Situation, dann wo ich einstufe, kann ich dem Menschen helfen oder kann ich dem nicht helfen. Weil das Ressourcenfeld dann wieder eine große Rolle spielt bei verschiedenen Betroffenen, bei Tätern und Opfern, inwieweit es gelingt, mit Hilfe der Ressourcen, sozusagen der Resilienz, der Widerstandskraft, therapeutisch dann wirksam zu werden.
Bei uns ist Karl-Heinz Bomberg, geboren in Kreuzburg in Thüringen. Vielen ist dieser Ort bekannt durch die gleichnamige Burg. Herr Bomberg ist Mediziner, Psychoanalytiker in eigener Praxis und Liedermacher. Herr Bomberg, welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit in Kreuzburg, wo Sie aufgewachsen sind?
Ja, das sind viele schöne Erinnerungen. Die Landschaft ist sehr lieblich, wellig, bergig, etwas. Die Werra ist mir da noch in Erinnerung. Die Wiesen, ja, die Sommerzeit insbesondere, aber auch Winter. Es gab zu der Zeit auch noch Winter. Und dann natürlich alte Gemäuer. Die liebe ich bis heute. Mhm. Die suche ich mittlerweile weltweit auf und kann davon, ich denke, nicht genug kriegen. Und so ist die Kreuzburg, die Wartburg, sind die beiden Burgen, die mich in meiner Kindheit geprägt haben und bis heute eine sogenannte Burgenliebe aufgebaut haben, die ich in verschiedener Form dann national und international auslebe.
Also die Kreuzburg hat Sie geprägt, offenbar.
Ja, die Kreuzburg hat mich geprägt.
Ja, weil nun war das ja dann irgendwann mal SBZ-Gebiet auf einmal.
Ja.
Also wie haben Sie das erlebt, diesen Umschwung, diesen politischen oder diese Radikalisierung, dass alles dicht gemacht wurde?
Ja, ich habe das unter dem Schutz meiner Mutter, meiner Eltern, meine Oma, die wohnte im Grenzgebiet und wir besuchten sie dann weiterhin, aber es war deutlich schwieriger. Daran habe ich das gemerkt und an dem Fluchen meiner Mutter, die dann immer entsprechende Bürokratie hatte, einen sogenannten Passierschein beantragen musste. Und das war immer mit Aufwand verbunden.
Also um über die Grenze zwischen der sowjetischen Besatzungszone und der Bundesrepublik Deutschland zu kommen. Wie und wann haben Sie eigentlich Ihre Liebe zur Musik entdeckt?
Das war dann schon, ja, so mit 11, 12, da lernte ich Blockflöte in der Schule. Und dann mit 13 Jahren konnten wir Mitglieder eines Blasorchesters werden. Und da fing meine aktive Zeit an. Ich habe damals Flügelhorn gelernt, so was Ähnliches wie Trompete. Und bin dann in einem Blasorchester 3 Jahre gewesen, als zweites Flügelhorn, teilweise auch erstes Flügelhorn im Jugendblasorchester und dann im Erwachsenenblasorchester.
Und wann haben Sie dann erste Liedtextversuche unternommen?
Das war dann auch schon so mit 15, 16, 17, kann man sagen. Und da fing ich auch an, aus der Marschmusik und herauszugehen und Jazz zu machen. Die Trompete bot sie förmlich an. Ich war damals ein Anhänger von verschiedenen Jazz-Trompetern. Und das war für mich auch eine sehr prägende Zeit, weil ich die Trompete bis heute allerdings sehr sparsam einsetze.
Mhm. Ihr Vater war Lehrer, Ihre Mutter Sachbearbeiterin. Wie haben Ihre Eltern sich im DDR-System eigentlich verhalten? Waren Sie linientreu, in Anführungsstrichen?
Ja, mein Vater selbst war SED-Mitglied. Ich würde ihn bezeichnen als einen ehrlichen Genossen, als ein ehrliches SED-Mitglied.
Er ist aber noch sehr früh eingetreten.
Er ist sehr früh eingetreten. Mhm. Das war damals auch nicht unüblich, gleich nach dem Krieg mit 18.
Ja.
Und für ihn war es, denke ich, der Weg, nach dem Krieg für Frieden einzutreten, auch sich eine Existenz zu sichern auf dieser politischen Basis. Und so war auch unsere Erziehung eine politische Erziehung, nicht vordergründig, aber eine humanistische Erziehung, dass soziale Dinge im Leben eine Rolle spielen, dass es einem selbst gut gehen soll, aber man guckte immer auch, wie geht es den anderen. Ne?
Genau, aber so ganz glatt ist ja das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihren Eltern nicht geblieben. Ich habe gelesen, Sie haben sich dann zu einem ostdeutschen Hippie entwickelt.
Ja, genau, das war auch ein Stück Zeitgeschichte, dann, dass diese Bewegung von den USA über Westeuropa eben auch in den Ostblock kam und auch in die DDR. Und ich wurde dann auch ein Langhaariger, bin dann viel getrennt und war mit Rucksack unterwegs. Und das führte auch zu Störfeldern zwischen meinen Eltern und mir. Und auch mit dem Studium gab es da Störfelder, denn die Ärzte, die sind ja doch mehr bürgerlich geprägt und sahen es nicht gerne, wenn ich so lange Haare hatte. Ich habe das aber bis zum Physikum, auch bis zum darüber hinaus noch gemacht.
Und Sie haben immer noch lange Haare, zumindest halblange Haare.
Genau, und das war dann eben sozusagen meine Daseinsform als trampender Medizinstudent.
Sie haben jetzt einen kleinen Sprung schon gemacht oder einen großen. Sie haben dann Medizin studiert. Warum eigentlich Medizin und nicht Musik? Das hätte ja auch nahegelegen.
Ja, ich denke, meine Eltern haben mir nahegelegt, mach was aus deinem Leben. Und Bildung und Werte, das waren zwei wichtige Punkte, die auch für die Resilienz wichtig sind. Sie haben mir Grundwerte.
Für die Widerstandskraft.
Widerstandskraft. Und Sie haben mir Grundwerte vermittelt und dass Bildung eben ganz wichtig ist. Und ich wollte mich auf der einen Seite von meinem Vater, der Lehrer ist, ne, ein Stück abgrenzen, was anderes machen. Und da war der Arztberuf. Meine Mutter, die hat so ein bisschen, merkte ich, da leuchteten ihre Augen, wenn von Ärzten die Rede war. Und ich habe das dann aber sehr zu meinem eigenen machen können und bin bis heute froh, dass ich Arzt geworden bin, weil es ein sehr vielseitiger Beruf ist, wenn man die erste Zeit überwindet. Die ersten 2 Jahre bis zum Physikum sind ein ziemlicher Lernmarathon. So viele Vokabeln, wie man da in der Anatomie und in den anderen Gebieten lernt, das ist also eine Unmenge. Wenn man da durch ist, dann ist man froh, sich den klinischen Fächern widmen zu können. Und das mache ich bis heute mit Hingabe, habe mich nach der Anästhesie dann eben verstärkt der Psychoanalyse gewidmet und arbeite gerne.
Sie haben es eben schon angesprochen, Sie sind viel mit dem Daumen unterwegs gewesen, bis in die Sowjetunion.
Ja.
Wie hat denn dieses Reisen als Solo-Hippie Sie geprägt? Und welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Das war eine ganz wichtige Zeit, über den Tellerrand gucken zu können. Mir ging es ja schon in der DDR so, wenn ich in Richtung Westgrenze bin, bin ich sehr oft kontrolliert worden, auch manchmal zugeführt worden. Das heißt, einer längeren Kontrolle zur Klärung eines Sachverhalts unterzogen worden. Das hat mich schon gestört. Mhm. Und wenn ich dann nach Polen getrennt bin, wenn ich nach Ungarn, nach Rumänien, nach Bulgarien oder in die Tschechoslowakei getrennt bin, da fühlte ich mich frei. Das war zwar innerhalb des bestehenden Ostblocks, aber es gab Freiheitsmomente. Es gibt auch ein Lied dazu, das trennt mit einem Eselkarren in Rumänien, Staub auf den Schuhen. Da fühlte man sich kurz frei. Und noch größer war das, in der gewaltigen Sowjetunion zu reisen, eben von Polen nach Rumänien durch die Sowjetunion. Und das haben manche sehr ausgedehnt, auch ich. Wir sind dann so in den Kaukasus getrennt, bis nach Mittelasien getrennt, bis nach Sibirien runter getrennt. Und dann teilweise getrennt. Das waren riesige Strecken, konnte man nicht immer mit dem Auto machen. Man fuhr dann eben auch streckenweise mit dem Zug, insbesondere dritter Klasse. Das waren alles Holzbänke und dort hat man das Volk kennengelernt. Und da ich gerne Schach spielte, war das für mich ein Kommunikationsmittel in der Sowjetunion. Viele Schachspieler traf ich dort und wir spielten dann sofort miteinander, redeten miteinander und so war eine lebendige Situation dann schnell entstanden.
Haben denn diese Reisen auch in irgendeiner Form Ihren inneren Widerstand gegen die Systeme verstärkt?
Ja, ich merkte, wie das Sozialismus-Ideal und der reale Sozialismus auseinandergingen. Die Infrastruktur war nicht so einfach in der großen Sowjetunion. Wir hatten einmal versucht, Fahrkarten zu kriegen von Moskau nach Mittelasien. Das war eigentlich schier unmöglich. Man brauchte mal eine Platzkarte. Die kriegte man aber nicht. Da hatten wir dann beschlossen, wenn der Zug einfährt, gucken wir auf den Waggon und füllen uns das selbst aus. Das war nicht ganz unriskant. Und die Kontrolleurin hat das auch bemerkt, aber der Schaffner im Waggon, der hat uns gewähren lassen, der hat uns dann mitgenommen, weil der Zug nur anfangs überfüllt ist, dann nicht mehr. Und so sind wir dann doch noch auch nach Mittelasien gekommen, mit Transitvisum damals auch. Und all das hat ein Stückchen auch meine Kritik an dem realen Sozialismus gesehen, weil das Bild, was vermittelt wurde und die Realität doch deutlich auseinanderging. Später habe ich Oppositionelle auch in den Ostblockländern getroffen, russische Hippies in Moskau getroffen und die gaben dann wieder ganz andere Meinungen vom System von sich und auch Repressionen von sich, die ich zum Teil eben auch aus der DDR kannte.
Jetzt haben wir mehrfach erwähnt, dass Sie Liedermacher waren und auch immer noch sind. Und jetzt hören wir mal ein Lied von Ihrer aktuellen CD. Und dieses Lied heißt Warten.
Warten auf den Frieden und das Kriegsbeil klingt. Gehst in Edens Garten, kommt ein Lied und singt. Geh und komm, komm und geh. Warten auf die Liebe, Rosen in der Hand. Liebt mich oder liebt mich nicht, dick und dünn das Band. Geh und komm, komm und geh.
Karl-Heinz Bomberg war das von seinem Album Zärtliches Grün mit dem Song Warten. Herr Bomberg, worum geht es Ihnen bei diesem Lied? Können Sie mir das kurz schildern?
Ja, es geht um die Zeit zu nutzen, die man hat. Nicht jetzt passiv zu erwarten, das Leben komme zu einem, sondern auf das Leben zuzugehen. Das betrifft für die verschiedenen Lebenssituationen, für Krieg und Frieden, als auch für die Liebe, als auch für alles, was so dazwischen liegt.
Mhm. Wären Sie für so einen Text damals in der DDR auch in den Knast gewandert?
Das war vielleicht ein bisschen schon philosophisch. Sowas habe ich aber auch immer gemacht. Aber das wäre, glaube ich, nicht so ausreichend direkt gewesen und politisch gewesen.
Ja. Wie ist es eigentlich gelaufen seinerzeit? Also erstmal so, wo sind Sie mit Ihren politischen Liedern aufgetreten?
Zunächst waren das Kultureinrichtungen verschiedener Art, Jugendclubs, Kulturhäuser, Bibliotheken, Schulen auch. Und da gab es ein Potsdamer Gitarrenfest 1981. Da war so etwas wie die Geburtsstunde für mich als Liedermacher. Mhm. Und da gab es dann eine ganze Reihe Möglichkeiten. Da gab es auch den ersten Rundfunkbeitrag übrigens. Mein Sohn habe ich da gespielt und ein Gitarrenstück. Und bei diesem Rundfunkbeitrag, und das hat mich sehr angeregt als Liedermacher.
Also erstmal sind Sie nicht weiter groß aufgefallen, man hat Sie gewähren lassen.
Nein, nein, man hat mich gewähren lassen.
Aber wann wurde gesagt, Achtung, der Bomberg, da ist was politisch nicht korrekt?
Das ging dann relativ schnell durch meine Reisen in die Ostblockländer, wurde ich kritisch, auch durch Kontakte, die ich mittlerweile durch das Studium hatte, zu oppositionellen Gruppen, zu oppositionellen kirchlichen Gruppen, aber auch anderen Gruppen. Da wurden meine Texte politischer, direkter auch, sodass ich dann 1982 bei einer Veranstaltung in Leipzig in der Moritzbastei wohnte damals ein stellvertretender Minister für Fachschulwesen bei und der FDJ-Sekretär des Bezirkes Leipzig und noch andere Funktionäre. Die haben das Justament, das Programm gehört und für staatsfeindlich erklärt, konnte man sagen. Dann kam der Veranstalter rein in den Vortragsraum, in unseren Auftritt und bat uns aufzuhören. Wir waren damals zu zweit, ein Geiger und Flötist und ich. Mhm. Und wir mussten das Programm abbrechen. Ich bekam danach Spielverbot Ende 1982. Und wenn ich auftreten wollte, war das oft schon bekannt, dass ich Spielverbot hatte.
Sie sind trotzdem aufgetreten?
Und ich bin trotzdem noch aufgetreten, habe das Geld teilweise dann auf das Solidaritätskonto überwiesen.
Was für ein Solidaritätskonto?
Es gab ein Solidaritätskonto in der DDR, wo man spenden konnte. Mhm. Und da habe ich mir ausgedacht, dass ich dort spiele und das Geld auf das Solidaritätskonto überweise. Das war für mich so
ein Weg. Sie
wollten
sie freikaufen?
Ja, ich wollte mich da irgendwie auf diese Weise versuchen zu behaupten. Und das ging eine Weile gut, aber dann wurden die Zügel noch fester angezogen. Und ich habe mich dann nach weiteren Auftrittsmöglichkeiten umgeguckt. Und da war die evangelische Kirche, auch die katholische Kirche, aber insbesondere die evangelische Kirche, ein Ort, wo sich bereits eine doch größere Subkultur etabliert hatte. Und so hatte ich dann die Möglichkeit, in Kirchen zu spielen. Das war gar nicht so wenig. Ich habe teilweise 50 bis 200 Veranstaltungen im Jahr gemacht als Liedermacher in verschiedenen kirchlichen Bereichen, in verschiedenen kirchlichen Zusammenhängen, insbesondere zu den politisch orientierten Veranstaltungen, zur Friedensdekade, zu Friedenswerkstätten.
Und das gibt uns ja auch einen guten Eindruck davon, wie stark die Kirchen damals schon als Schutzräume auch waren in der DDR. Aber sie sind dann irgendwann verhaftet worden. Was war passiert?
Ja, das ist, wenn man einen Schritt noch weiter gegangen ist. Ich denke ja nach wie vor, dass die Ursache dafür in meiner doch größeren Kritik am System lagen. Ich habe Mängel aufgezeigt, Missstände kritisiert und das Sozialismusideal mit dem real existierenden Sozialismus gegenübergestellt, Widersprüche aufgezeigt. Das sah man nicht gerne. Und ich wollte, war auch so ein bisschen so ein jemand, ein Visionär, der den Sozialismus verbessern wollte. Ja. Das habe ich mir heute noch behalten. Da bin ich ein bisschen
Träumer. Also nicht gehen wie Wolf Biermann, sondern bleiben und reformieren.
Bleiben und sich wehren und den Sozialismus verbessern wollen. Mhm. Das war so mein Wunsch. Und da ich nicht weiter veröffentlichen konnte, verboten war, ist mir das passiert, was auch im Leben der anderen beschrieben wird. Man gibt sein Manuskript weiter, seine Tonträger weiter, um vielleicht anderswo veröffentlicht zu werden.
Das heißt im Westen.
Das heißt im Westen. Mhm. Und das ist dann auch passiert. Einige Tonträger sind durchgekommen und einer ist aber konfisziert worden, bevor er durchgekommen ist, ausgelöst durch eine inoffizielle Mitarbeiterin.
Die hat also die Kassette an die Behörden gegeben.
Die hat sozusagen. Darüber gibt es in meiner Stasi-Akte Auskunft. Der Weitergeber war allerdings jemand aus dem kirchlichen Bereich, der das dann an die EM-Frau weitergegeben hat und die das dann wiederum der Staatssicherheit in die Hände gelegt hat.
Und so kamen Sie in den Knast, ich muss dazu sagen, für nur, in Anführungsstrichen, 3 Monate.
Ja.
Sie hatten ja schon Ihre 2 Kinder.
Ja.
Sie saßen beruflich gut im Sattel, waren kurz davor, Anästhesist zu werden. Und Sie hatten sich ja ausrechnen können, dass es eines Tages zu einer Verhaftung kommen könnte.
Ja.
Wie sehen Sie denn Ihr Verhalten von damals heute?
Kritischer. Mhm. Ich habe das auch im Buch vermerkt, dass ich das wahrscheinlich nicht wieder machen würde. Aber der Freiheitsdrang und vielleicht auch die jugendliche Kraft waren so stark, dass ich glaubte, vielleicht auch dem widerstehen zu können und da irgendwie durchzukommen. Und es war doch ein hohes Risiko für die kleinen Kinder und für die Familie. Das sehe ich heute deutlich anders, eben kritischer. Und ich denke,
also Sie würden sagen, aus heutiger Sicht hätten Sie es bleiben lassen sollen?
Ja, besser so. Besser so. Ich war beruflich, saß ich schon gut im Sattel, war allerdings noch nicht fertig. Es war der berufliche Einstieg, aber ich hatte meine Facharztstelle. Damit hätte es gut weitergehen können.
Der Psychoanalytiker und Liedermacher Karl-Heinz Bomberg, 62 Jahre alt, übrigens auch Lehranalytiker und Dozent, ist bei uns im Gespräch. Wir haben von seiner Kindheit und Jugend in der DDR gehört, von seiner Verhaftung wegen seiner für die Regierung unliebsamen Texte und von seiner Arbeit als Therapeut für Menschen mit Spätfolgen politischer Traumatisierung in der DDR. Herr Bomberg, wir haben eben gesagt, Sie waren nur 3 Monate im Knast. Warum waren es nur 3 Monate?
Ja, durch den Protest von Freunden im In- und Ausland. Die evangelische Kirche in der DDR hat sich für mich eingesetzt. Dann auch einige Schriftsteller und Liedermacherkollegen.
Welche zum Beispiel?
Ja, ich weiß von damals, dass sich zum Beispiel Stefan Kraftschik, mhm, aber auch Stefan Hein damit eingesetzt hat und da bewirkt haben, dass es eben doch dann nicht so lange dauerte und aber auch insbesondere außerhalb. Es gab, Franz Alt hatte das im Monitor gebracht und das waren insbesondere Jürgen Fuchs, der sich da eingesetzt hat. Also auch ein Kollege, der dann in West-Berlin war, Roland Jahn damals auch schon. Die haben sich um die Menschen gekümmert. Sie waren ja selbst mal in der Situation, ja, denen es dann ein bisschen später ähnlich ging. Und gut, so.
Das hätte aber nicht unbedingt für die Behörden ausreichen müssen, um sie freizulassen. Spielt da vielleicht auch eine Rolle, dass, ja, Sie angehender Arzt waren?
Das spielt auch eine Rolle. Ärzte ließ man ungern gehen. Und so war ich, wenn ich jetzt nicht ganz provokant im Gefängnis aufgetreten bin, was ich auch nicht getan habe. Ich habe immer auch eine konsiliante Form sozusagen. Ich war damals schon ein bisschen Psychotherapeut, auch wenn ich noch aus der Anästhesie kam und mehr vielleicht eigentlich die Gruppennarkose dort hätte ausüben wollen. Nein, von daher war es schon ein wichtiger Punkt. Und man kam ja auch damals nur ins Gefängnis, wenn mindestens 2 Jahre, also der Verdacht auf ein Verbrechen war. Und staatsfeindliche Hetze, dafür hätte es geben können 2 bis 10 Jahre.
Mhm.
Und unter diesen besonderen Umständen dauerte es eben nur 3 Monate.
Haben Sie dann sozusagen aus Dankbarkeit für die frühe Freilassung den Mund gehalten, die restliche Zeit der DDR? Es waren ja immer noch so 4, 5 Jahre vor der Wende.
Nein, ich bin schon ein bisschen diplomatisch vorgegangen, aber so dankbar konnte ich nicht sein. Das konnte ich mit meinem Gewissen und mit meinen Freiheitsvorstellungen nicht vereinbaren. Und ich bin dann doch zeitiger wieder aufgetreten, als mir mein Anwalt Wolfgang Schnur nämlich,
ja,
damals verordnet hatte. Dass ich gesagt habe, ich muss wieder in die Öffentlichkeit gehen. Das ist wichtig für den Veränderungsprozess, möchte ich mal sagen, in mir und auch für die Gesellschaft.
Und Ihr Anwalt Schnur hat gesagt, ganz ruhig bleiben, ja, den Ball flach halten.
Ja,
Wolfgang, und wir wissen
Schnur,
ja inzwischen, ja, auf welcher Seite Herr Schnur war.
Richtig, richtig. Wolfgang Schnur hat gesagt, den Ball flach halten. Und ich habe aber gesagt, nee, zu flach ist der Situation nicht angemessen. Und so habe ich mich dann da an der Stelle behauptet. Und ich hatte ja geglaubt, dass Wolfgang Schnur bis 1990 sozusagen auf der Seite der Oppositionellen stand. Ich habe ihm damals einen Zettel reingereicht, als er in einem kirchlichen Krankenhaus dann lag, habe ich gesagt, die Wahrheit wird stärker sein.
Die Wahrheit wird stärker sein und die Wahrheit war ja dann letztlich auch stärker. Wie ist es Ihnen denn als politischer Liedermacher nach der Wende, nach dem Ende des DDR-Regimes gegangen? Waren da plötzlich die Themen weg und hat sich Verzweiflung breit gemacht oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das war eine schwierige Zeit und an der Stelle war ich auch, könnte man sagen, eher Wendeverlierer. Als Arzt und angehender Psychoanalytiker Wendegewinner, aber als Liedermacher, da habe ich erstmal ziemlich rumgerudert, habe nach Themen gesucht und ich habe ja dann auch eine CD gemacht, die heißt »Worüber soll man heute noch singen?« Ne, worüber soll man heute noch klagen? Das war die 90er Jahre, die Aufbruchstimmung. Mittlerweile hat sich das auch wieder geändert. Aber damals habe ich doch ziemlich gesucht, was mache ich jetzt?
Ging es Ihnen wie vielen anderen Musikern, auch Bands aus der DDR, die auch plötzlich, ja, gar nicht mehr wahrgenommen wurden,
richtig,
nach der Wende? Wollten Sie das Texten und Komponieren vielleicht seinerzeit an den Nagel hängen?
Das nicht ganz, weil ich so viel zwischenmenschliche Stoffe habe, die immer wieder nach Ausdruck suchen. Mhm. Deshalb bin ich da irgendwie dran geblieben. Und auch die Spielfreude, mir macht es Spaß zu musizieren. Und ich habe dann immer wieder mich selbst angekurbelt und auch Verbündete gefunden.
Da hat Ihnen also eigentlich die Beschäftigung mit der Psychoanalyse, mit der Psychotherapie, ja, geholfen beim Weitertexten, weil ja auch andere Stoffe noch da waren, außer den politischen, wenn ich das richtig verstehe.
Richtig, richtig. Mhm. Ich sehe es ja auch als eine Art Doppelidentität, künstlerisch tätig zu sein. Der eine fördert den anderen, der Psychoanalytiker den Liedermacher und der Liedermacher wieder den Psychoanalytiker. Es ist ein...
Ich habe sowieso den Eindruck, dass fast jeder Mediziner, den ich kenne, irgendwie nebenbei auch noch Musik macht. Also da scheint es irgendwie eine bestimmte Verbindung zu geben.
Ja, die Stoffe sind teilweise so schwer, dass man da ein Gegengewicht braucht.
Alles klar. Treten Sie heute noch als Liedermacher auf?
Ja, nach wie vor. Es gibt doch auch heute Orte, wo man sich diesbezüglich äußern kann, singen kann. Ich habe 3 Programme. Buchlesung mit Lied, dann die reinen Konzertprogramme und die Zeitzeugenvorträge.
Sie halten auch Vorträge, weltweit sogar. Und dann, wie darf ich mir das vorstellen, Sie spielen dann vorher erstmal 2, 3 Lieder und dann halten Sie einen Vortrag, oder?
Ja, es ist in der Regel so, dass ich aus dem Buch berichte und dann meistens in Deutsch spreche, manchmal auch in Englisch und dann vom Deutschen jeweils ins Französische, Senegal übersetzt wird oder auch vom Deutschen ins Japanische gleich, in Japan oder in Bosnien ins Bosnisch-Kroatische, Serbische übersetzt wird. Das ist dann, je nachdem, wo ich bin, wird dann in die jeweilige Landessprache übersetzt. Und ich habe wirklich, da bin ich sehr dankbar, finde auch Kontaktmenschen, die über den Prozess der politischen Bildung daran interessiert sind, darüber was zu erfahren und daraus für heute wiederum zu lernen.
Und das Publikum akzeptiert es, dass der Analytiker da auch erstmal seine Lieder singt?
Ja, das ist eine Mischung. Ich denke, der Schwergewicht liegt auf dem wissenschaftlichen Vortrag und dann kommt es doch zu einer künstlerischen Durchdringung, die da eine Verbindung herstellt.
Karl-Heinz Bomberg, eines interessiert mich jetzt erstmal noch. Was ist aus Ihren beiden Kindern geworden? Wir haben sie ja vorhin erwähnt, geboren Anfang der 80er Jahre.
Ja, sie sind beide Ärzte geworden. Meine Tochter steht kurz vor dem Facharzt für psychosomatische Medizin und mein Sohn kurz vor dem Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin. Mein Sohn forscht auch sehr viel, ist also ein sehr logisch kreativer Geist, hat mehrere Publikationen und auch 2 größere Auszeichnungen bereits
also
dafür
2
bekommen.
Ihrer großen Talente wurden durch die Kinder sozusagen weiter fortentwickelt, ja, außer dem Liedermacher.
Da bin ich sehr stolz, ja. Mein Sohn hat, meine Tochter, beide haben Instrumente gelernt, die Tochter Geige und mein Sohn Klavier, haben das beide auch eine Weile ausgeführt. zurzeit nicht. Ich reg das immer mal an, aber meine Tochter ist gerade Mutter geworden.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Und da hat sich jetzt erstmal damit natürlich zu tun. Und es bleibt immer was offen, aber ich bin sehr stolz auf meine Kinder.
Zum Schluss noch einmal kurz zurück auf das Kernthema Ihrer psychoanalytischen Arbeit. Sie haben jahrzehntelange Erfahrung als Therapeut auf diesem Gebiet. Wie gut stehen die Chancen auf Heilung oder Linderung von Traumatisierten? Lässt sich das mit ein, zwei Sätzen sagen?
Ja, Heilung selten, Linderung öfter, Trösten immer. Das ist die Heilübersicht insgesamt und die gilt auch für politische Traumatisierung. Ich habe eine zunehmende Zahl an politischen Traumatisierungen, an Haftbetroffenen, an Zersetzungsbetroffenen, Zwangsadoption, Psychiatriebetroffenen. Diese Zahl wächst. Warum? Weil in der zweiten Lebenshälfte die Abwehrkräfte insgesamt nachlassen und weil in der zweiten Lebenshälfte mit Wegfall der Arbeit eine Ablenkung wegfällt, die dann solche Dinge verstärkt hochkommen lässt.
Gib mir Gelegenheit, auf Ihr kommendes Buch hinzuweisen. Es heißt Heilende Wunden, Wege der Aufarbeitung politischer Traumatisierung in der DDR. Karl-Heinz Bomberg, haben Sie vielen herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin, sowohl als Liedermacher als auch als Therapeut. Danke. Ich bin Matthias Hanselmann. Machen Sie es gut.